SR Info. Bilanz am Abend.
Um 17:30 mit Jannik Böffel und diesen Themen. Mehr und schneller abschieben, das Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. Mehr Schutz für die Verfassungshüter, der Bundestag debattiert über eine Grundgesetzänderung. Und immer noch zu viel, der Welthungerindex zeichnet ein düsteres Bild. Das und mehr unsere Themen heute in der SR Info-Bilanz am Abend. Freut mich, dass Sie zuhören.
SR Info.
Die Richtung war schon vor dem Treffen der EU-Innenminister heute in Luxemburg klar. Mehr und schnellere Abschiebungen, so die Forderung aus allen Himmelsrichtungen der Union. Doch das Wie, das ist dann Gegenstand längerer Diskussionen und der Ton dabei wird schärfer, auch von deutscher Seite, berichtet Katrin Schmidt.
Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen, dabei bleibt es erstmal.
Es geht darum, dass wir deutlich machen, dass Deutschland nicht alle Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die zur EU kommen, nur bei uns aufgenommen werden können. Darum geht es.
So Innenministerin Nancy Faeser. Und das Signal scheint gesetzt. 20-25% weniger Asylanträge wurden in diesem Jahr gestellt. Damit suchen aber immer noch rund ein Drittel aller Antragsteller in Europa den Schutz in Deutschland. Die Grenzkontrollen blieben daher, bis die europäischen Lösungen greifen.
Deshalb ist auch für mich prioritär und schnellstmöglich, das gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspaket umzusetzen. Wir sind in sehr engen Austausch mit der Kommission darüber, ob wir nicht sogar schon Regelungen des Paktes vorziehen können.
Auch Spanien, Italien und Frankreich wollen früher starten, indem sie einige Inhalte des Pakts schon mit ihrer aktuellen Rechtslage kompatibel machen. In Deutschland zielt die Innenministerin zum Beispiel auf die Flughäfen.
Nämlich an unseren Außengrenzen, das ist in der Regel Flughafen, wo Menschen ankommen. Wir würden gerne die 20%-Regelung anwenden, das heißt ein beschleunigtes Verfahren am Flughafen, ob die Aussicht auf Asyl besteht oder nicht. Da wären beispielsweise auch die Fälle aus der Türkei dann drin.
Beispiel Türkei. Sie ist an Nummer 3 der Länder, aus denen die meisten Asylantragsteller kommen. Allerdings hat in diesem Jahr nur knapp jeder Zehnte einen positiven Bescheid bekommen. Ausgereist ist davon aber auch nur ein Bruchteil. Beispielhaft für das gesamte europäische Problem mit der Abschiebepraxis. Weniger als jeder Fünfte der knapp 500.000 Ausreisepflichtigen verlässt aktuell die EU auch wirklich. Wir müssen also ran an die 6 Jahre alte EU-Rückführungsrichtlinie, fordern beinahe alle EU-Innenministerinnen und Minister. Und das gehe nur gemeinsam, so Nicole de Moor, die in Belgien die Migrationsverantwortung trägt.
So that we do not have 27 different return systems.
Damit wir nicht 27 verschiedene Rückführungssysteme haben. Und wir brauchen Verpflichtungen, damit ausreisepflichtige Personen mit unseren Behörden zusammenarbeiten.
With the authorities on return in our legislation.
Konkret geht es um Sanktionen und Leistungskürzungen, so Österreichs Innenminister Gerhard Karner.
Wir haben in Österreich es geschafft, heuer 10.000 Menschen abzuschieben. Aber ich glaube, dass wir da insgesamt kompakter werden müssen, konsequenter werden müssen. Es ist so ein Vorschlag, dass hier die Schubhaft erleichtert wird, dass auch die Sozialleistungen deutlich früher gestrichen werden.
In einem gemeinsamen Schreiben fordern 17 EU-Staaten, darunter auch Deutschland, die EU-Kommission nun auf, eine Liste zu erstellen mit eindeutigen Gründen, die EU-weit eine Abschiebehaft rechtfertigen. Dazu kommt von einigen Staaten die Idee von Rückführzentren in Drittstaaten, etwa auf dem Westbalkan. Nach dem Beispiel Italiens, das Land errichtet in Albanien 2 Aufnahmezentren, um dort Asylanträge von Migranten zu prüfen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet wurden. Die deutsche Innenministerin verweist hierbei auf eine laufende rechtliche Prüfung. Aber bisher gäbe es bei dem Versuch, das in Großbritannien gescheiterte Ruanda-Modell anderswo umsetzbar zu machen, auch ganz praktische Probleme.
Ich will aber nur noch mal darauf hinweisen, Sie brauchen erstmal einen Partnerstaat. Das ist ja das Entscheidende bei solchen Kooperationen.
Aber, so Innenministerin Faeser, eben auch das Schwierigste.
Es ist nichts weniger als der Hüter des Grundgesetzes, des Bundesverfassungsgericht. Es schützt die Verfassung und damit ja auch die Grundrechte jedes Einzelnen, auch und gerade vor der Regierung. Doch wer schützt das Bundesverfassungsgericht? Vor allem vor denen, die die Verfassung ablehnen. Angesichts steigender Umfragewerte und ja auch Wahlergebnisse für die AfD geht in Berlin die Sorge um. Seit Monaten haben die Ampelparteien gemeinsam mit der Union an einem Gesetzentwurf gearbeitet. Heute wurde er erstmals im Bundestag beraten. Darüber will ich mit unserer Berlin-Korrespondentin Dagmar Pepping sprechen. Frau Pepping, wo sehen die beteiligten Fraktionen denn die Gefahren?
Also die haben sich gefragt, was passiert, wenn in Deutschland eine autoritäre oder gar eine extremistische Partei mächtig wird oder gar die Mehrheit im Parlament bekommt, was passiert dann? Und man schaut eben auf Erfahrungen aus dem Ausland, vor allem nach Polen oder nach Ungarn. Und da haben eben autoritäre Regierungen zuerst sozusagen die Axt angelegt, dann das Verfassungsgericht, haben versucht, die Richter dort an die kurze Leine zu legen oder die Arbeit dort lahmzulegen. Und das will man in Deutschland eben unmöglich machen, indem man eben das Bundesverfassungsgericht sozusagen wetterfest macht. Sollte ein politischer Sturm über das Land fegen, also sozusagen das Sturmtief AfD über Deutschland ziehen.
Wie könnte diese Sturmfestigkeit denn aussehen? Wie könnte laut Entwurf der Schutz des Verfassungsgerichts aussehen?
Wichtige Regeln, wichtige Strukturen werden dann im Grundgesetz festgeschrieben und da kann man ja nicht einfach mal so etwas ändern. Da brauchen wir ja eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat, wenn man da etwas ändern will. Also das wäre dort festgezurrt. Zum Beispiel, wie viele Richter es gibt, wie lange sie im Amt bleiben und dass die Entscheidungen, die in Karlsruhe getroffen werden, dass die bindend sind, dass die umgesetzt werden müssen. Das wird dann festgeschrieben im Grundgesetz. Und da kann dann eine Regierung, wenn sie neu an die Macht kommt, nicht mal ebenso mir nichts, dir nichts, etwas dran ändern, wenn sie mit den bisherigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes nicht zufrieden sind. Das ist das eine. Und dann hat man auch einen Mechanismus gefunden, wie man verhindern kann, dass eine Partei mit so einer Sperrminorität von einem Drittel die Wahl von neuen Richtern blockiert.
Wenn wir uns das Ganze anschauen, es wurde lange dran gearbeitet. Können diese Punkte funktionieren, um das Verfassungsgericht vor den Verfassungsfeinden zu schützen?
Ich glaube schon. Wir gucken ja erst einmal auf eine große Erfolgsgeschichte zurück. Es gab bisher kaum Einflussnahme. Es gab ja auch diverse Entscheidungen in Karlsruhe gegen verschiedene Regierungen, wo sie gesagt haben, nee, da habt ihr einen Fehler gemacht, das geht so nicht. Also die waren unabhängig und sollen unabhängig bleiben. Und mit diesen Regeln wird ja sozusagen nur der gute Ist-Zustand in Karlsruhe zementiert im Grundgesetz. Und mit diesen Festschreibungen macht man es wirklich unmöglich, dass wenn eine Partei von den Rändern irgendwann in Verantwortung kommt, könnte oder mehr Macht bekommt in Deutschland, dass die dann sozusagen mit ihren Stimmen die Arbeit des Verfassungsgerichtes erschweren.
Wie geht's denn jetzt weiter? Es gab ja lange Diskussionen darum, auch wie sauber muss sozusagen, wie knapp gefasst muss ein Grundgesetz, muss eine Verfassung sein. Da gab's ja auch Diskussionen. Wie geht's denn jetzt weiter mit diesem Gesetz? Gibt's noch Änderungsbedarf? Was ist heute zur Sprache gekommen?
Also die Mehrheit ist sicher, da haben sich ja die Ampelfraktion und die Union ganz bewusst zusammengetan und die haben schon monatelang zusammen verhandelt und wirklich jeden Buchstaben, jedes Komma miteinander abgesprochen. Aber im Bundestag haben jetzt natürlich die Abgeordneten noch die Möglichkeit, weiter an diesem Entwurf zu feilen, aber die Mehrheit, die steht. Dann geht's in die zweite Kammer, in den Bundesrat. Denn einer Grundgesetzänderung muss auch der Bundesrat zustimmen, auch mit einer Zweidrittelmehrheit. Da muss man also auch noch mal mit den Ländern so ein bisschen rumfeilen. Da gibt's auch noch ein bisschen Änderungswünsche. Aber auch da bin ich mir sicher, dass die Zweidrittelmehrheit für diese Regelung steht. Denn eins ist auch klar, man will das möglichst noch vor der nächsten Bundestagswahl, wann immer die stattfindet, durchbringen, diese Grundgesetzänderung, um dann vorbereitet zu sein für den Fall, dass vielleicht irgendwann einmal eine autoritäre Partei in Deutschland mächtig werden sollte wieder.
Sagt unsere Berlin-Korrespondentin Dagmar Pepping. Im Juli hat der Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg im Bundestag seine Arbeit aufgenommen. Die Unionsparteien hatten ja diesen Ausschuss durchgesetzt. Sie werfen Wirtschaftsminister Habeck und Umweltministerin Lemke vor, einen möglichen Weiterbetrieb der letzten drei Atomkraftwerke nach dem russischen Überfall auf die Ukraine nicht ergebnisoffen geprüft zu haben. Heute wurden im Untersuchungsausschuss erstmals Zeugen befragt. Hans-Joachim Viehweger.
Vermerke von Ministerien kommen nicht aus dem Nichts. Sie basieren auf Einschätzungen von einzelnen Referaten, die dann zusammengeführt und bewertet werden. So auch im Fall des Atomvermerks aus dem März 2022. Die Kosten und die Risiken bei einem Weiterbetrieb der Kernkraftwerke seien, so lautete das Fazit damals, deutlich höher als der mögliche Nutzen. Schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine hatten Mitarbeiter des Umweltministeriums nach dem Antrittsbesuch von Steffi Lemke als neuer Ministerin Argumente zusammengestellt, die gegen einen Weiterbetrieb sprechen. Andere Referate ergänzten nach Kriegsbeginn, stellten aber einschränkend fest, es sei auf die Schnelle nicht möglich, die Risiken eines kurzfristigen Weiterbetriebs der Kernkraftwerke zu ermitteln. ein normales Verfahren, sagt Jakob Blankenburg, der für die SPD im Ausschuss sitzt.
Die Fachebene hat erstmal Optionen aufgezeigt, die im Raum stehen, die medial diskutiert worden sind zu der Zeit und welche Fragen beantwortet werden mussten, bevor dann eine politische Entscheidung getroffen worden ist. Und insbesondere bei der Frage eines Streckbetriebs lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht genügend Aussagen von den Betreibern der Atomkraftwerke vor, um tatsächlich auch eine endgültige Entscheidung treffen zu können. Und genau das haben die Zeugen heute auch noch mal herausgestellt.
Der CSU-Politiker Andreas Lenz kommt da zu einer ganz anderen Bewertung nach der Befragung der ersten Zeugen im Untersuchungsausschuss.
Man hätte ja dann schon Anfang März die Prüfungen, die ja notwendig gewesen wären, in Gang setzen können. Und das wurde eben nicht gemacht, was eigentlich schon den Rückschluss nahe bringt, dass eben eigentlich gar nicht mehr weiter ergebnisoffen geprüft wurde.
Genau das ist der Vorwurf der Union. Die von den Grünen geführten Ministerien hätten den möglichen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke nicht aus fachlichen, sondern aus politischen Gründen verhindert. Eine These, die auch Frank Schäffler von der FDP für plausibel hält. Mit Blick auf die Entstehung des atomkritischen Vermerks aus dem Wirtschafts- und dem Umweltministerium und der vorangegangenen internen Papiere.
Die Vermerke sind ja anschließend verändert worden von Abteilungsleitern, von Staatssekretären. Und da ist eine politische Bewertung hineingekommen, die eben dem Grünen Haus entsprach. Aber das kann man jetzt nicht an Aussagen von Referatsmitarbeitern festmachen, sondern da müssen wir am Ende tatsächlich die Hausleitung fragen.
Das dürfte aber noch dauern. Zunächst werden Mitarbeiter der beteiligten Ministerien und nachgelagerter Behörden wie des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung befragt. Staatssekretäre und Minister stehen im Ausschuss in der Regel erst in einer späteren Phase Rede und Antwort. Lukas Benner von den Grünen warnt jedenfalls vor voreiligen Schlüssen.
Wir haben die ersten zwei Zeugen gehört. Bisher ist der große Skandal, der angekündigt wurde, ausgeblieben. Aber die Arbeit geht ja gerade erst los und es ist unsere Aufgabe als Parlamentarier, hier ergebnisoffen zu prüfen und dem nehmen wir uns natürlich an.
Unklar ist noch die Zahl der Zeugen. Die Union hat mehr als 500 Zeugen benannt, weit mehr als am Ende befragt werden können.
Ja, es geht, wenn sich Länderminister treffen, eigentlich immer ums Geld und meistens auch um das des Bundes. Das liegt in Teilen in der Natur der Sache. Doch bei Verkehrsministerkonferenzen geht es oft um noch ein bisschen mehr Geld. Ist der Sanierungsstau in der deutschen Verkehrsinfrastruktur doch riesengroß, der gewünschte Ausbau der Schiene gar nicht erst eingerechnet. Und so ging es auch diesmal beim Treffen um viel Geld. Tobias Zacher berichtet.
Wie wird der Erhalt von Straßen, Schienen oder Brücken in Zukunft finanziert? Die Länder haben sich bei der Verkehrsministerkonferenz in Duisburg für einen kompletten Neustart bei dieser Frage ausgesprochen. Denn der bisherige Modus biete einfach zu wenig Planungssicherheit. Das werde sich mit einem Infrastrukturfonds ändern, sagt Ute Bonde, CDU-Verkehrssenatorin aus Berlin.
Dass er über viele Jahre trägt und nicht von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr wieder ins Wanken geraten kann, beziehungsweise wichtige Infrastrukturprojekte dann auf der Kippe stehen, wenn Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen.
Bislang ist es so, wie viel Geld für Straßen und Schienen zur Verfügung steht, wird in den regulären Haushaltsverhandlungen des Bundes festgelegt, jedes Jahr aufs Neue. Dadurch ändert sich auch immer wieder die Summe. Mit dem Infrastrukturfonds dagegen sollen in Zukunft feste, über viele Jahre absehbare Milliardenbeträge zur Verfügung stehen, verbindlich und sicher. Das Geld dafür soll aus verkehrsbezogenen Einnahmen stammen, wie zum Beispiel aus der Lkw-Maut oder den Trassenpreisen der Bahn. Aber wohl auch aus dem Bundeshaushalt, sagt Oliver Krischer, Grünen Verkehrsminister aus Nordrhein-Westfalen.
Er wird sich aus verschiedenen Quellen speisen. Er wird sich natürlich auch aus öffentlichen Haushalten speisen. Er wird sich aus Mitteln von privaten Kapitalgebern speisen können. Der Prozess ist jetzt genau diesen Rahmenbedingungen festzulegen.
Für die Länder steht fest, in Zukunft soll insgesamt mehr Geld her, damit bestehende Brücken und Straßen erhalten werden. Auch auf Kosten des Neubaus, berichtet der Grüne Winfried Herrmann, Verkehrsminister aus Baden-Württemberg.
Wir haben schon vor 13 Jahren umgestellt, weg von Außenneubau hin zu Erhalt und Sanierung.
Und obwohl wir inzwischen die Mittel verdreifacht haben im Erhalt und Sanierung, haben wir es gerade mal geschafft, die Straßeninfrastruktur auf dem Niveau zu halten wie vor 13 Jahren.
Die Länder wollen jetzt eine Kommission einsetzen. Die soll klären, wie der Bund ein solches Sondervermögen rechtssicher ins Leben rufen kann, trotz Schuldenbremse. Ein anderes Thema in Duisburg war die Binnenschifffahrt. Die wird absehbar immer weniger Kohle und Öl transportieren. Die Branche stehe deshalb vor einem Umbruch, sagt Daniela Schmidt, FDP-Verkehrsministerin aus Rheinland-Pfalz.
Auch mit der Frage, wie machen wir sie klimaneutral, wie machen wir sie zu digitalen, innovativen Ladeumschlageplätzen, auch Wasserstofffähigkeit als ganz, ganz großes Thema. Dafür bin ich dankbar und ich glaube, es ist auch eine Aufgabe, die wir mit großer Leidenschaft weiter vorantreiben.
In Zukunft könnten Schiffe zum Beispiel häufiger riesige Bauteile für Windräder transportieren, hieß es. Das würde dann auch die maroden Straßen entlasten.
Sie haben es am Anfang vielleicht gehört, das war natürlich die saarländische Verkehrsministerin Petra Berg. Jetzt, just in diesem Moment, ist es 17:45 hier in der SR-Infobilanz am Abend. Alles weitere Wichtige vom Tage nun mit Denise Friemann.
Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die Südkoreanerin Han Kang. Die schwedische Akademie in Stockholm teilte mit, die 53-Jährige werde für ihre intensive poetische Prosa geehrt. Han Kang gilt als wichtigste literarische Stimme Koreas. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit dem Roman Die Vegetarierin. Morgen wird verkündet, wer in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird. Der Bundestag hat an die mehr als 1200 Opfer des Überfalls der Terrororganisation Hamas auf Israel vor einem Jahr erinnert. Bundestagspräsidentin Baas sagte, für Israels Sicherheit einzutreten gehöre zur historischen Verantwortung Deutschlands. Zudem verurteilte sie die seitdem verzeichnete Zunahme antisemitischer Übergriffe hierzulande. Bundeskanzler Scholz sicherte Israel die weitere Unterstützung zu. Dazu gehörten auch Waffenlieferungen. Zuvor hatten Vertreter von CDU und CSU der Bundesregierung mangelnde Unterstützung Israels vorgeworfen. Bei ZF in Saarbrücken beginnen in der kommenden Woche Verhandlungen über die künftige Ausrichtung des Standortes. Eine Unternehmenssprecherin sagte dem SR, man wolle Potenziale für Stellenreduzierungen ermitteln. Die sozialverträgliche Umsetzung solle mit den Arbeitnehmervertretern geprüft werden. Über den Umfang eines möglichen Stellenabbaus werde aber zunächst intern beraten und dann erst die Öffentlichkeit informiert. Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche soll es eine Liste mit insgesamt 13 gefährdeten ZF-Standorten in Deutschland geben. Nach SR-Informationen gehört Saarbrücken aber nicht dazu.
SR-Info.
Die Krisen dieser Welt, sie machen sich bei uns allen bemerkbar. Sei es schwierige Zuversicht, sei es, dass der Einkauf im Supermarkt teurer wird. Doch am stärksten betreffen diese Krisen meistens die, denen es ohnehin schon schlecht geht. Die ärmsten Länder und Menschen dieser Welt. Und so zeichnet auch der heute vorgestellte Welthungerindex wieder ein düsteres Bild.
Die Welthungerhilfe schlägt Alarm. Krisen, ausgelöst durch extreme Wetterereignisse, aber auch Klimanotfälle und lang anhaltende kriegerische Konflikte, haben in den letzten 10 Jahren den Hunger in der Welt rasant ansteigen lassen. Vielfach droht die Gefahr von Hungersnöten. Das Menschenrecht auf Nahrung sei für Milliarden Menschen nicht verwirklicht, sagt Miriam Wiemer, Expertin des Welthungerindex, kurz WHI. 733 Millionen Menschen weltweit leiden an Unterernährung. 2,8 Milliarden können sich keine gesunde Ernährung leisten. Gründe sind Kriege, Verschuldung, Nahrungsmittelpreise, soziale Ungleichheiten. Miriam Wiemer.
Insbesondere durch schwere Konflikte nimmt die Gefahr von Hungersnöten wieder zu. Hunger wird vermehrt als Waffe eingesetzt. Das sehen wir im Sudan oder auch im Gazastreifen.
Hier würden die Kriegsparteien gegen das Völkerrecht verstoßen. Die Welt sei von dem von der Staatengemeinschaft beschlossenen Ziel, bis 2030 Zero Hunger zu erreichen, weit entfernt. Der Fortschritt im Kampf gegen den Hunger habe sich besorgniserregend verlangsamt, beklagt Marlene Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe. Vor dem Hintergrund des aktuellen Negativtrends seien die Pläne der Bundesregierung, die Hilfen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit um 50% zu kürzen, mit massiven Einschnitten bei der Hungerbekämpfung, das völlig falsche Signal.
Hungerbekämpfung muss in den Fokus gerückt werden. Es müssen nachhaltige Maßnahmen ergriffen werden, um die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung im globalen Süden zu stärken und auch die Gerechtigkeit zu stärken.
Vor allem Menschen in den ärmsten Ländern der Welt, in Afrika südlich der Sahara und in Südasien, sind von Hunger bedroht. Die Unterernährungs- und Kindersterblichkeitsrate ist dramatisch hoch. Besonders stark betroffen sind dabei Mädchen und Frauen, wie Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, feststellt. Sie leiden unverhältnismäßig stark unter Mangelernährung, aber auch an den Auswirkungen von extremen Wetter- und Klimanotfällen. Damit verschärfe der Klimawandel Gender-Ungleichheiten. Dabei gäbe es auch positive Beispiele, etwa aus Bangladesch. Das mache Mut, auf einen Sinneswandel auch in anderen Ländern hinzuwirken. Die Welthungerhilfe versucht das mit ihren Programmen etwa in Indien, Nepal und in afrikanischen Ländern.
Dort versuchen wir sowohl ganz konkrete Unterstützung zu leisten in den Gemeinden, in Themen wie Beratung von Frauen, Ernährungsberatung, aber auch dem Anlegen von Gärten. Aber, und das ist das Besondere hier, wir versuchen auch, das Rollenverständnis zu verändern, versuchen Männer stärker auch dafür zu sensibilisieren und wir versuchen ganz aktiv Behörden, Ämter damit einzubeziehen.
Die Hilfsorganisation fordert die internationale Staatengemeinschaft auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den Anstieg des Hungers umzukehren und gerechte und widerstandsfähige Ernährungssysteme zu schaffen. An dem Ziel Zero Hunger bis 2030 müsse unbedingt festgehalten werden.
Sigrid Hoff hat berichtet. Schauen wir in den Nahen Osten. Die Kämpfe gehen weiter in Gaza, aber auch im Libanon. Und nun ist offenbar auch die dortige UN-Mission UNIFIL von israelischen Truppen beschossen worden. Sabina Mattei darüber, was bisher bekannt ist.
Schon bisher standen die Blauhelm-Soldaten im Südlibanon zwischen den Fronten. Nun sind sie erstmals seit Beginn der israelischen Bodenoperation gegen die Hisbollah-Miliz unter Beschuss geraten. Innerhalb von 24 Stunden zielten israelische Truppen auf 3 Stellungen der UNO-Friedensmission UNIFIL, darunter auf den Hauptstützpunkt in Nakura. Dort sind auch deutsche Soldaten stationiert. Sie kamen nach Auskunft des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr nicht zu Schaden. Israelische Panzer zielten am Morgen auf einen Beobachtungsturm. 2 UNO-Soldaten stürzten und wurden dabei leicht verletzt, teilten die Vereinten Nationen mit. Demnach beschossen israelische Truppen auch den Bunker eines UNIFIL-Außenpostens, in dem Blauhelme Schutz gesucht hatten, und zerstörten Fahrzeuge und ein Kommunikationssystem. Die Überwachungskameras des Postens hatten sie bereits am Mittwoch beschädigt. Das israelische Militär erklärte, es untersuche die Vorfälle.
Blicken wir in die USA. Zumindest die schlimmsten Befürchtungen haben sich nicht bestätigt, auch weil Hurricane Milton, bevor er auf die Küste der USA traf, sich von der höchsten Kategorie 5 abgeschwächt hatte. Und trotzdem hat er in Florida ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Noch wird es dauern, bis der Schaden vollumfänglich feststeht. Unsere Korrespondentin Claudia Sarre zieht eine erste Bilanz.
Am Morgen nach dem sogenannten Monster Hurricane Milton zieht Floridas Gouverneur Ron DeSantis eine vorläufige Bilanz.
What we can say is the storm was significant, but thankfully this was not the worst case scenario.
Was wir sagen können, der Sturm war beträchtlich, aber dankenswerterweise nicht das Worst Case Szenario.
The storm did weaken before landfall. And the storm surge, as initially reported, has not been as significant overall as what was observed for Hurricane Helene.
Der Sturm hatte sich abgeschwächt und die Sturmflut war nicht so stark wie bei Hurricane Helene vor 14 Tagen, berichtet Ron DeSantis. Milton war gestern Abend bei der vorgelagerten Insel Siesta Key auf Land getroffen. Mit sich brachte er an der Golfküste Floridas, nahe der Städte Sarasota, St. Petersburg und Tampa, eine Sturmflut von rund 3 Metern über Normal. Bei Hurricane Helene war die Sturmflut 6 Meter hoch. Milton führte außerdem gigantische Regenmengen mit sich, teilweise fielen 410 Liter Wasser pro Quadratmeter. Das gesamte Ausmaß der Schäden könne man erst im Laufe des Tages überblicken, so Gouverneur DeSantis.
We will better understand the extent of the damage as the day progresses.
Auf Fernsehbildern sieht man, dass etwa in der Stadt Clearwater zahlreiche Apartmentgebäude unter Wasser stehen. Autos, Müllcontainer und Schutt treiben in den Fluten. Stark betroffen ist auch die Region rund um die Millionenstadt Tampa. Überall liegen Trümmerteile, abgeknickte Bäume und umgestürzte Strommasten. Mehr als 3 Millionen Bewohner und Geschäfte sind ohne Strom. Tausende Menschen in St. Petersburg haben kein Trinkwasser. Mit Hurricane Milton fegten mehr als 37 Tornados über Florida. Auf zerstörerische Windhosen waren viele Bewohner nicht vorbereitet. In St. Lucie County an der Atlantikküste, ungefähr 160 Kilometer südlich von Orlando, traf ein Tornado eine Seniorenwohnanlage. 4 Menschen starben, viele Menschen werden noch vermisst, meldete Sheriff Keith Pearson am Morgen auf CNN. Milton ist jetzt vor der Küste bei Cape Canaveral. Wir spüren noch seine Auswirkungen hier mit extrem starkem Wind. Unsere Rettungsteams und die Nationalgarde waren die ganze Nacht im Einsatz. Wir konnten 25 Menschenleben retten, aber leider haben wir auch Meldungen über Tote. An der Ostküste Floridas regnet es derzeit immer noch stark. Behörden warnen davor, dass es nun vor allem in der Nähe von Flüssen zu Springfluten und Hochwasser kommen kann. Vor knapp 2 Wochen waren bei Hurricane Helene im Südosten der USA, vor allem in Georgia und North Carolina, mehr als 230 Menschen ums Leben gekommen. Diesmal hatten sich die Katastrophenbehörden und Rettungskräfte noch besser auf den Sturm vorbereitet. Auch die US-Regierung, Joe Biden und Kamala Harris, hatte die Bewohner eindringlich vor dem Sturm gewarnt und bereits vor Eintreffen des Hurrikans umfassende Katastrophenhilfe versprochen.
Claudia Sarre mit einem ersten Überblick über die Schäden, die Hurricane Milton hinterlassen hat. Kommen wir ins Saarland. Wie ist es eigentlich, wenn man in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeitet? Und umgekehrt, wie ist das, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, wenn man keine Behinderung hat? Einfach mal die Perspektive wechseln, darum geht es beim Aktionstag Schichtwechsel. Den gibt es einmal pro Jahr und Werkstätten und Betriebe aus ganz Deutschland machen mit, auch hier im Saarland. Die Reha GmbH zum Beispiel, die Werkstätten betreibt, und 18 Tauschbetriebe waren bei der Aktion diesmal dabei. Unsere Reporterin Sarah Sassou hat eine junge Frau mit Behinderung zu ihrem Arbeitstag im Kombibad Altenkessel begleitet.
Die Arbeitskleidung von Sabine Schmidt besteht heute aus kurzer Hose, T-Shirt und Badelatschen. Damit steht sie der Bademeisterin im Kombibad Altenkessel, Alisa Mavrina, in nichts nach.
Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. War auch ein bisschen aufgeregt.
Und los geht's zu den Schwimmbecken.
Jetzt komm mit mir, dann siehst du das besser, ja? Als ich das letzte Mal hier schwimme, habe ich das auch gemerkt.
Sonst arbeitet Sabine Schmidt in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Im Schwimmbad in Altenkessel war sie aber schon mal als Gast.
Weil ich schwimme am liebsten eigentlich 50 Meter. Und mein Bestes war circa 1 Kilometer in einer Stunde.
Sabine Schmidt ist 34 und Epileptikerin. Diese Erkrankung schränkt sie in ihrem Alltag stark ein. Das macht kaum ein Arbeitgeber auf dem ersten Arbeitsmarkt mit, weiß sie, obwohl sie eine Ausbildung zur Bürokraft hat.
Ich könnte jetzt beispielsweise nicht um 8 Uhr morgens anfangen. Wenn ich beispielsweise um 7 Uhr einen Anfall habe, bin ich nicht fit genug. Deshalb geht für mich auch nur 4 Stunden und erst ab mittags.
Gerade ist Schulschwimmen. Eine Schulklasse ist in den beiden Becken unterwegs. Bademeisterin Alisa Mavrina erklärt Sabine Schmidt, dass es ganz schön viel zu tun gibt in so einem Hallenbad.
So, wir machen auf einer Seite ein Aquafitness, Schwimmkurse, auf anderer Seite ist Technikbereich, da wir müssen Wasseraufbereitung machen und für die Technik und sorgen. Und dann Aufsicht und kommunizieren mit Gästen, das macht alles viel Spaß.
Die Praktikantin ist wirklich beeindruckt. Jetzt geht es darum, Wasserqualität und Chlorgehalt zu prüfen. Dafür muss Sabine Schmidt ein Röhrchen ins Becken tauchen und eine Wasserprobe entnehmen.
Okay, gut. Und jetzt müsst ihr das gucken, dass du 10 Milliliter bekommst. Ja?
Dann steckt sie das Röhrchen in ein Gerät und gibt verschiedene Chemikalien dazu.
Guckt man sich vor wie im Chemieunterricht.
Der Beruf, den Alisa Mavrina gelernt hat, heißt offiziell Fachangestellte für Bäderbetriebe. Könnte den auch ein Mensch mit Behinderung machen?
Arbeiten kann man auf jeden Fall. Das Frage ist, wie. Ja? Zum Beispiel, man muss können retten. Wenn jetzt jemand unter Wasser geht, dann muss ich können im Wasser springen und rausrollen. Dafür gibt es bestimmte Prüfung. Ja? Und wenn man genug Punkte für diese Prüfung kriegt, warum nicht?
Kann sich Sabine Schmidt das vorstellen? Sie ist skeptisch, aber zugleich optimistisch.
Ich kann nur Brust schwimmen, also ich müsste wahrscheinlich auch erstmal noch kraulen lernen. Und ich traue es mir im Moment noch nicht zu, auch wegen der Epilepsie halt. Man kann ja lernen, Blockaden abzubauen.
Der Ausflug auf den ersten Arbeitsmarkt, für Sabine Schmidt ein außergewöhnliches Erlebnis. Und wichtig.
Das ist auf jeden Fall spannend, weil das ist halt gar was ganz anderes als so in der Werkstatt. Ich mache sowieso so sehr gerne immer so mit neue Menschen kennenlernen.
Es macht sowieso immer total viel Spaß.
Irgendwann wird sie es auf den ersten Arbeitsmarkt schaffen. Da ist sich Sabine Schmidt sicher. Aber nicht unbedingt im Schwimmbad.
Also bevor ich halt Büro gemacht habe, war mein Traumberuf tatsächlich Buchhändlerin oder Bibliothekarin. Ich liebe Bücher, hat nicht geklappt, aber Büroarbeit macht auch Spaß.
Sarah Sassou über den Aktionstag Schichtwechsel. Und damit geht unsere Sendung auch schon langsam zu Ende. Schauen wir noch aufs Wetter. Heute Nacht immer wieder Wolkenlücken, aber vereinzelt noch ein paar Schauer. Das Ganze bei 3 bis 7 Grad. Morgen dann etwas schöner als heute. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Einzig Richtung Hochwald könnte es noch den ein oder anderen Schauer geben. All das aber recht frisch bei 10 bis 14 Grad. Dann das Wochenende dann wieder gemischter für Ihre Planungen. Der Sonntag könnte der schönere der beiden Tage werden. Und das war sie auch schon, die SR-Infobilanz am Abend. Wie immer das Ganze auch zum Nachhören im Internet. Hier übernimmt gleich Maria Gutierrez mit der Abendmusik. Ich bin Yannick Böffel. Freut mich, dass Sie zuhören.